Ich begrüße Sie zu meiner 12. und letzten Vorlesung in der Vorlesungsfolge Moderne Philosophie. Ich beginne mit einer Erinnerung an ein paar Formalitäten. Es gibt zu dieser Vorlesung insgesamt 4 Prüfungstermine, die sind schriftlich. Der erste Prüfungstermin ist am Ende dieses Semesters. Die anderen 3 Prüfungstermine sind am Beginn, Mitte, zu Mitte und am Ende des folgenden Semesters. Dieser erste Prüfungstermin, die weiteren 3 Prüfungstermine, die gebe ich Ihnen in den nächsten Tagen, also noch vor der ersten Prüfung, bekannt. Die erste Prüfung findet also, das können Sie ja sowieso im Netz feststellen, in einer Woche, also Freitag, 25.06. von 11.45 Uhr bis 12.45 Uhr statt. Sie können sich da schon anmelden. Es haben sich allerdings erst sehr wenige Personen angemeldet für diesen ersten Termin. Darum mache ich Sie extra darauf aufmerksam, dass die Anmeldefrist für schriftliche Prüfungen an unserem Institut verändert worden ist. Sie müssen sich bis 72 Stunden davor anmelden für diese Online-Prüfung. Das heißt, wenn ich das richtig gerechnet habe, bis Dienstag 11:45. Der zweite Punkt ist, ich habe ja jetzt schon vor einigen Tagen auf der Moodle-Seite zu dieser Vorlesung einen Collaborate-Termin freigeschaltet, wo wir uns miteinander unterhalten können. Am Montag, den 21.06. von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Sie kennen das ja sicher alle, das geht dann eine Viertelstunde vorher, kann man dann diesen virtuellen Raum schon betreten. Da können Sie mir Fragen stellen. Wenn die Fragen nicht allzu kompliziert sind und einfach sind, wäre es ganz gut, Sie stellen sie mir und sozusagen nur die Prüfung betreffen, dann können Sie mir diese Fragen auch per E-Mail stellen. Ich hoffe, das ist deutlich genug, was diese Formalitäten betrifft. Ich habe in der vorigen Woche etwas zu Walter Benjamin gesagt und dabei vor allem Stellen aus dem fragmentarisch hinterlassenen Passagenwerk besprochen. Stellen, an denen man meines Erachtens eine Konzeption von Moderne findet, die uns freilich nur indirekt auch eine Idee von moderner Philosophie nahelegen kann. Es ging um den Komplex der Begriffe Denken, Bild, Urgeschichte. Das dialektische Bild als stillstellende Unterbrechung der Bewegung des diskursiven Denkens. Eine stillstellende Unterbrechung, in der zugleich eine Schichtung im Inhalt wahrnehmbar wird, aufblitzt, wie er sagt, die nicht historische Schichtung ist, also nicht am hermeneutisch traditionellen Leitfaden gefunden werden könnte, die andererseits auch nicht am Leitfaden irgendeiner transzendental verstandenen Konstitutionsstufentheorie zu rekonstruieren wäre, sondern, eben wie er mit einem doch recht sprechenden Ausdruck sagt, Urgeschichte. Diese Gedanken Benjamins, die ich in sehr starker Verkürzung skizziert habe, können philosophiegeschichtlich sowohl auf gewisse Voraussetzungen wie auch auf spätere im nachfolgende Ansätze bezogen werden. Sie knüpfen in der ersten Richtung exakt an Baudelaires Konzeption von Moderne an, indem sie freilich gewisse wesentliche Verbindungen, so wie ich das gesagt habe, umdrehen. Das betrifft vor allem den Zusammenhang der Begriffe Antike und Epoche, wo es so ist, dass Baudelaire diesen Zusammenhang ja tilgt, mehr oder weniger. Antike ist eben nicht mehr als Epoche zu verstehen. Benjamin bewahrt ihn. Aber ich habe gesagt, bis zu einem gewissen Grad kann man diese Abweichungen vielleicht auch wieder ausgleichen, wenn man als Pendant zu Baudelaires Auffassung der Antike bei Benjamin nicht das gleiche Wort, sondern seinen Begriff der Urgeschichte nimmt. Und ich habe angedeutet, jetzt vorhin gerade, Benjamin könnte uns mit seinen Gedanken auch eine Konzeption von moderner Philosophie nahelegen. Das muss man so vorsichtig formulieren, weil er selbst eine derartige Konzeption ja nicht präsentiert. Man muss sie auf eigene Verantwortung herauslesen. Aber wenn man das tut, dann zeichnet sich eine Idee von moderner Philosophie ab, die viel schärfer, man könnte auch sagen substanzieller wäre als das, was wir bei unseren Überlegungen über die Beziehung von Wiener Kreis und Bauhaus gefunden haben. Mit dem erkenntnistheoretischen Gewicht, das Benjamin seinen Reflexionen gibt, ließe sich vielleicht eine Vorstellung von Modernität innerhalb des Begriffs von Philosophie verankern, also Modernität nicht nur als ein interessantes und wichtiges Kriterium, äußerliches Kriterium zur Beurteilung einer Philosophie im Hinblick auf ein Konzept von Geschichte. Wenn man den Fokus von dem Begriff des Modernen wegnimmt in dieser seiner Konzeption und eben auf den Kontext Urgeschichte, Denken, Aktualität als solchen richtet, dann könnte man bei Benjamin hier natürlich auch Bezüge zu Nietzsches Vorstellung von Genealogie thematisieren. Alles das sagt natürlich überhaupt nicht, ob jene sowieso nur extrapolierte Vorstellung von moderner Philosophie uns dann gefallen sollte, ob sie akzeptabel erscheint. In der anderen Richtung, so habe ich gesagt, finden Benjamins Ideen eine gewisse Resonanz in Ansätzen, die sich um den Begriff Postmoderne gruppieren lassen. Obwohl es da auch immer wieder gar nicht so selten ausdrückliche Referenzen auf Benjamin gibt aus diesem Feld, glaube ich eher, dass es sich um ziemlich in der Substanz nur um indirekte Beziehungen handelt, vor allem Einstellungen zum Begriff des Fortschritts. Die Gedanken Lyotards in der Condition Postmoderne laufen jedenfalls auf anderen Schienen und berühren sich mit denen Benjamins nur punktuell. Da werde ich heute noch ein kleines bisschen was dazu nachtragen. Was Lyotard selbst betrifft, das andere Thema in der letzten Woche, erinnere ich stichwortartig an seine begrifflichen Unterscheidungen von Wissen, Erkenntnis und Wissenschaft, also Savoir, Connaissance, Science, Erkenntnis, wahrheitsfähige Aussagen, Wissenschaft, Erkenntnis, die zusätzliche Bedingungen erfüllt, die methodische Spezifikation der Objekte und die Einbettung in eine Sprache von Experten. Das ist der Grund für den sehr allgemeinen Zusammenhang von Forschung und Lehre eigentlich. Man muss ja diese Experten bilden. Ein Experte ist jemand, der einen Bildungsgang durchlaufen hat. Und Wissen ist allgemeiner als beides, umfasst neben Erkenntnis auch das, was man traditionell Doxa nennt. Die in der Multiplizität des in der Doxa Gewussten, da sieht Lyotard selbst eine Affinität zu der Mannigfaltigkeit der Sprachspiele bei Wittgenstein. Vor allem ist aber wichtig, dass in diesem Bereich der Doxa es etwas gibt, was man formal abheben und als etwas Besonderes kennzeichnen kann, die Erzählung, Narration. Im Gegensatz zur Wissenschaft, auch nur eine Erinnerung, bedarf die Narration keiner Legitimation und sie hat eine charakteristisch andere Zeitstruktur. Obwohl Wissenschaft die Narration aus sich ausschließt, bedarf sie ihrer zur eigenen Rechtfertigung. Da habe ich hingewiesen auf seine Unterscheidung der großen Erzählungen des Idealismus und der Aufklärung. Wichtig schien vor allem die Verbindung zwischen der idealistischen, also hegelischen Konzeption des objektiven Geistes bzw. der enzyklopädischen Darstellung des Wissens auf der einen Seite und der Humboldt-Universität andererseits. Also diese Symbiose, das spielt für ihn eine große Rolle. Und das ist ein charakteristisches Szenarium für den Zusammenhang von Philosophie und Wissenschaft, in dem nämlich der wissenschaftliche Fortschritt zwar als solcher anerkannt und legitimiert wird, aber gleichsam auf Kosten seiner Autonomie. Er wird legitimiert durch den Sinn, der ihm in dem sehr viel allgemeineren Rahmen einer geschichtlichen Entwicklung des autonomen Denkens als solchen zukommt. Da können Sie sich ja an die Überlegungen zu Hegel in meinen ersten Vorlesungen erinnern. Der Punkt hier ist, dass Hegel damit einen Anspruch auf Modernität verbunden hat, den Lyotard gerade radikal problematisiert. Wobei freilich die besondere Weise dieser Problematisierung nicht so einfach zu beurteilen ist. Man kann sagen, na, handelt es sich darum, dass mit dieser hegelischen Konzeption nicht mehr getroffen werden kann, was Modernität ist, nämlich zum Beispiel im Sinne der Verlagerung der Vorstellung einer von Emanzipationsbewegungen geprägten Epoche zu der Vorstellung reiner Aktualität. Also hat das, was Hegel unter Modernität versteht, gewissermaßen nicht Schritt gehalten mit dem, wozu Modernität geworden ist? Oder hatte Hegel und mit ihm noch das mittlere 19. Jahrhundert zwar eine adäquate Vorstellung von Moderne, die aber gleichsam ihres Gegenstands verlustig gegangen ist, wo es die Moderne sozusagen einfach nicht mehr gibt, weil eine nachmoderne Zeit angebrochen ist. Das sind schon sinnvolle und nicht nur rhetorische Fragen, denn nur weil das Schlagwort für jene Problematisierung Postmoderne lautet, kann man nicht auch schon schließen, dass sie die Sache in ihrer Substanz fraglich gemacht hat. Wenn ich mir eine Fußnote erlauben darf, das Wort Post kann in den Begriff Postmoderne auch auf völlig anderen Wegen hineingeraten sein, wie Thomas Pynchons für die postmoderne Literatur immer wieder zitiertes Buch The Crying of Lot 49 zeigt, in dem dieser Weg die Geschichte des Postwesens von der Familie Thurn und Taxis an ist. Wie auch immer, der Einschnitt als solcher ist von Lyotard klar bezeichnet. Das ist der Übergang zur Selbstlegitimation der Wissenschaft. Wie ändert der scientifische Diskurs sein Statut, wenn sein spekulativer Rahmen nicht mehr funktioniert? In der Postmoderne treten an die Stelle des spekulativen Rahmens die Regeln des, wie er sagt, scientifischen Sprachspiels. Dieses ist jetzt autonom, allerdings mit der Verpflichtung, sich immer selbst nach den eigenen Regeln zu legitimieren, wenn es nicht untergehen will, in dem Meer pseudowissenschaftlicher, anachronistischer und lügnerischer Publikationen. Das ist jetzt autonom, mit der Verpflichtung, sich selbst nach eigenen Regeln zu legitimieren und steht dann in einer gewissen Weise natürlich auf derselben Stufe mit allen anderen möglichen Sprachspielen, die sich auch nach ihren eigenen Regeln legitimieren. Und dieser Zwang zur Selbstlegitimation kann natürlich auch bedeuten, die fundamentale Rolle des Begriffs Wahrheit, der Nützlichkeit des Begriffs Wahrheit in so einem Zusammenhang, einem Legitimationsverfahren unterziehen zu müssen. An dem Punkt, wo er das feststellt, macht Lyotard meines Erachtens völlig korrekt einen Verweis auf Nietzsche, der genau diesen Punkt erfasst hat. und sein Verfahren über den Begriff der Wahrheit in Gang gesetzt hat. Die Frage der Legitimation der Wissenschaft ist selbst zu einer wissenschaftlichen Frage geworden. Das ist der eigentlich postmoderne Zustand im Hinblick auf das Wissen. Unabhängigkeit der Wissenschaft und ihrer Rechtfertigung von der philosophischen Fortschrittserzählung. Eine Feststellung, die man übrigens auch so interpretieren könnte, dass sie in einem wesentlichen Teil ihres Gehalts auch von einem Kritiker der Postmoderne wie Jürgen Habermas akzeptiert würde. Aber das ist vorläufig mal nur eine Nebenbemerkung. Wenn Lyotards Diagnose stimmt, dann ist das Verhältnis von Wissenschaft, Philosophie und Fortschrittsidee allerspätestens seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts höchst paradox. Ein Beispiel der Modernitätsideale des Wiener Kreises, also Sie wissen ja, wenn ich das sage, dann, dass ich ja wirklich eigentlich nur über Carnap und Neurath ein bisschen genauer gesprochen habe. Also am Beispiel der Modernitätsideale des Wiener Kreises würde das so exemplifiziert werden: Die Philosophie erborgt sich von der Wissenschaft ein Ideal der Fortschrittlichkeit, das die Wissenschaft in Wahrheit vorher von der Philosophie geliehen bekommen hat und das für sie, nämlich für die Wissenschaft, aber gar nicht mehr funktioniert, gar nicht mehr glaubhaft ist. Lyotardsche Diagnose. Wenn die Philosophie sich gleichwohl nach diesem Muster als modern versteht, dann heißt das, sie legitimiert ihre Modernität in einem Akt der Selbstverleugnung, sofern sie ihren eigenen Anteil an dem, was sie als äußeren Maßstab setzt, nicht wahrhaben will, und das noch dazu in der Form eines naiven Anachronismus, denn der Inhalt, der da hin und her geschoben wird, ist nach Lyotards These ja schon längst entwertet und funktioniert gar nicht mehr. Kann das stimmen? Kann dieses Bild seiner Diagnose stimmen? Wie ist es möglich? Wie wäre diese von ihm diagnostizierte Täuschung über die Fortschrittlichkeit der Wissenschaft möglich oder nachvollziehbar? Ein wichtiger Punkt, den er anführt, ist die Hintergrundbedeutung der Technik für die Vorstellung vom wissenschaftlichen Fortschritt, genauer gesagt eines Wandels in der Technik, was ich Ihnen ja auch schon als wichtig für die Fortschrittsideologie im Bauhaus, aber ebenso für das Fortschrittsdenken der Futuristen angesprochen habe. Der Zusammenhang von Technik und Wissenschaft ist in der gesamten Neuzeit ein wesentlicher Faktor für die Auffassung von Wissen überhaupt. Das beginnt ja schon mit dem unlöslichen Zusammenhang zwischen neuer Physik und Instrumentenbau. Aber noch im 16. und auch im 17. Jahrhundert spielen Neugier und künstlerische Innovation eine ganz entscheidende Rolle in dieser Entwicklung. Da ist, zu diesem Zusammenhang ist aus wissenschafts- und technikgeschichtlicher Sicht eine Menge interessante Sachen publiziert worden. Ich verweise auf ein Buch, da schreibe ich Ihnen dann die Literaturangaben nochmal auf die Moodle-Seite von Paolo Galuzzi, Die Ingegneri del Rinascimento, in den 90er Jahren erschienen, aber vor einem Jahr, glaube ich, auch auf Englisch, The Italian Renaissance of Machines. Im Lauf der Zeit aber ist der Zusammenhang der Technik mit dem Reichtum immer wichtiger geworden in diesem ihrem Verhältnis zum Wissen. Also sie hat sozusagen einen anderen Partner immer stärker betont oder ein immer größeres Gewicht gegeben. Der Zusammenhang von Technik und Wissen ist nicht mehr herauszudenken seit einer gewissen Zeit aus dem Zusammenhang von Technik und Reichtum. Also da paraphrasiere ich Ihnen eine Stelle aus Lyotard, wo er das sagt, Es ist vielmehr das Verlangen nach Bereicherung als das Verlangen nach Wissen, was an die Technik sozusagen diesen Imperativ der Verbesserung der Performance und der Realisierung, der schnellen Realisierung ihrer Produkte stellt. Die organische Verbindung zwischen der Technik und dem Profit geht, also ab dem 19. Jahrhundert, ihrer Verbindung mit der Wissenschaft vorher. Die Techniken nehmen in dem gegenwärtigen Wissen keine Bedeutung oder kein Gewicht mehr an, als durch das Mittel dieses Geistes der Erhöhung der Performance, also der Leistungsfähigkeit. Auch heute ist die Unterordnung des Fortschritts des Wissens unter den Fortschritt der technologischen Investition nicht unmittelbar, nicht unabhängig von der Verbindung zwischen Technologieentwicklung und Schaffung von Reichtum. Also, jetzt endet das Zitat, ist es in Wirklichkeit eine Verknüpfung von technologischer Entwicklung und Reichtum, und man muss hinzufügen militärischer Rüstung, die seit dem späten 19. Jahrhundert in die Wahrnehmung des wissenschaftlichen Fortschritts mit eingeht, in diese Wahrnehmung der Beschleunigung, geht der Druck auf Beschleunigung mit ein, den die Profitorientierung auf die Technikentwicklung ausübt. Die Wissenschaft wird als Paradigma des Fortschritts wahrgenommen, weil und sofern sie in einem Netz von ökonomischen und technologischen Faktoren stetig Neues zu produzieren hilft. Also das ist der Punkt, an dem er versucht glaubhaft zu machen, seine Diagnose. Er drückt die Veränderung, die damit der Wissenschaft vor sich geht, auch so aus, dass er sagt, das Wissenschaftliche sei nun ein Sprachspiel neben anderen, abgehängt von jedem legitimierenden Diskurs. Ende der großen Erzählungen. In Abweichung von Wittgenstein steht seine Betonung eines agonistischen Charakters der Sprachspiele, wie er sagt. Also das ist für Wittgenstein nicht so interessant, inwiefern Sprachspiele miteinander konkurrieren oder... Ja. Okay, jedenfalls etwas, was im Lichte seiner Grundthesen sicher richtig und verständlich ist, eine von der Informatik her gedachte Kommunikationstheorie kann nicht die Effekte der Diversität der Sprachspiele ausgleichen. Also die kann nicht sozusagen die Stelle dieser großen Erzählung übernehmen. Gerade weil sie etwas an ihnen sichtbar macht, was allen gemeinsam ist, lässt sie nicht sehen, was die relevanten Beziehungen zwischen ihnen wären. Die philosophisch interessanteste Konsequenz, die Lyotard an diesem Punkt zieht, wenn innerhalb des Gesamtkosmos der Wissenschaften, die sich immer mehr diversifizieren, keine natürlichen übergreifenden Zusammenhänge mehr gebildet werden, also abgesehen von solchen, die durch Projekte gestiftet werden, die sich ihrerseits durch Steigerung von Profitchancen rechtfertigen, also wenn da keine anderen natürlich übergreifenden sozusagen epistemischen Zusammenhänge mehr bestehen. Was ist es dann, was im Wissen selbst noch Innovation bringen und auch heißen kann? Also Innovation bringen kann, die nicht erklärbar ist aus der Beschleunigung des industriellen Prozesses. Und seine These ist, das, was noch Innovation bringen kann und auch bringt im Wissen, ist nicht mehr eine wie immer philosophisch legitimierte Methodologie, sondern einzig spontane Imagination. Es ist wichtig zu sehen, also da liegt sozusagen eine Challenge für die Philosophie, wenn einer sowas sagt, ist das ein vernünftiger Gebrauch des Ausdrucks Imagination? Wie kann man denn in andere epistemologische Zusammenhänge, die uns heute plausibel scheinen, integrieren? Also wenn er das sagt, ist es aber vor allem wichtig zu sehen, dass das primär kein Programm und kein Plädoyer für lustiges Drauflosfabulieren in den Wissenschaften ist, wie manche Leute glauben, sondern das ist einfach eine Aussage über den tatsächlichen Zustand. Das ist eine Aussage darüber, wie es ist. Ich paraphrasiere wieder ein Zitat. Man darf sich den Zustand des postmodernen Wissens insgesamt so vorstellen, dass er bestimmt ist von einem Jeu à information complète, also von einem totalen Spiel der Information, in dem Sinn, dass die Daten da im Grunde allen Experten zur Verfügung stehen. Es gibt kein wissenschaftliches Geheimnis. Der Zuwachs an Performativität, an Kompetenz in der Produktion von Wissen liegt nicht so sehr in seinem Erwerb und hängt ab von der Fähigkeit der Imagination, die es erlaubt, wie er dann sagt, accomplir un nouveau coup, also einen Hit zu landen. Oder überhaupt, und das ist ja ungefähr das Gleiche wie einen Hit zu landen, oft läuft es darauf hinaus, die Regeln des Spiels zu ändern und in einem gewissen Sinne ein neues Sprachspiel zu initiieren, dessen Rechtfertigung dann genau dasselbe Problem darstellt. Also zunächst ist das nur eine Feststellung und nicht, wie viele meinen, sozusagen ein Aufruf von der Sorte, macht, was ihr wollt in der Wissenschaft, es wird schon was Lustiges herauskommen. Es folgt allerdings, dass es naiv wäre, philosophisch diese Diagnose nicht ernst zu nehmen und weiterhin die Verbindlichkeit eines Fortschrittsideals zu predigen, das jetzt eben die Wissenschaften als solche gleichsam selbst verwalten, nachdem sie sich von dem idealistischen Ballast befreit haben, mit dem man ihnen ihr Selbstverständnis hatte vorschreiben wollen. Diese Befreiung hat ja wirklich stattgefunden. Und das konnten wir, wie Sie sich aus meiner vierten Vorlesung vielleicht erinnern, schon im Übergang von Ernst Mach zu Carnap greifen. Also bei Mach wurde ja schon ausgesprochen an einer von mir zitierten Stelle, dass es so ein Investment von Philosophie braucht in der Wissenschaft, und Carnap hat dann sozusagen die metaphysische Dimension dieses Investments in Frage gestellt. Also das hat ja schon stattgefunden. Höchst fraglich ist aber, ob die Sache der Rechtfertigung als solche besser funktioniert, wenn sie von der Wissenschaft verwaltet wird. Es ist eine der wichtigeren Positionen von Jürgen Habermas, dass er sehr wohl meint, dass die Legitimation theoretischen Wissens von der Wissenschaft selbst effizienter geleistet werden kann als von der großen idealistischen Erzählung. Das hat damit zu tun, dass er einen starken Zusammenhang sieht zwischen Emanzipation einerseits und der Entflechtung von wissenschaftlichen, religiösen, praktischen Sphären des Lebens. Das ist ein Motiv, das wir schon kennen, das ist das Motiv der grenzensetzenden Kritik als Bedingung der Modernität, das wir bei Adolf Loos konstatiert haben. Habermas selbst weist da einmal auf Max Webers Gedanken von der Ausdifferenzierung der Wertsphären hin Und wir haben dasselbe Motiv auch bei Rudolf Carnap am Ende des Überwindungsaufsatzes angetroffen, wo er sagt, na, ist ganz in Ordnung, wenn sich die mit der Kultivierung des Lebensgefühls woanders als in der Wissenschaft engagieren. Ich lese eine Stelle vor aus der vierten Vorlesung in dem Habermas-Buch, das bei der Pflichtlektüre ist. Beginn des Zitats. Dieselben Trennungen und Verselbstständigungen, die, geschichtsphilosophisch betrachtet, der Emanzipation von uralten Abhängigkeiten den Weg bahnen, werden aber zugleich als Abstraktion, als Entfremdung von der Totalität eines sittlichen Lebenszusammenhanges erfahren. Einst war die Religion das unverbrüchliche Siegel auf diese Totalität. Dieses Siegel ist nicht zufällig zerbrochen. Ende. Ich lese Ihnen auch noch eine zweite Stelle vor, wo sich diese positive Einstellung zur Selbstlegitimation der Wissenschaft, also diese positive Einstellung zur Selbstlegitimation einer von Religion und Metaphysik emanzipierten Wissenschaft ausdrückt, wenn er von einem vernünftigen Gehalt der kulturellen Moderne spricht, der in den bürgerlichen Idealen festgehalten worden ist. Ein vernünftiger Gehalt, das heißt einer, der uns auch noch plausibel ist. Ich beginne das fragliche Zitat. Habermas spricht: Ich meine die theoretische Eigendynamik, die die Wissenschaften, auch die Selbstreflexion der Wissenschaften, über die Erzeugung technisch verwertbaren Wissens immer wieder hinaustreibt. Ich meine ferner die universalistischen Grundlagen von Recht und Moral, die in den Institutionen der Verfassungsstaaten in Form demokratischer Willensbildung, in individualistischen Mustern der Identitätsbildung auch eine wie immer verzerrte und unvollkommene Verkörperung gefunden haben. Ich meine schließlich die Produktivität und die sprengende Kraft ästhetischer Grunderfahrungen, die eine von Imperativen der Zweckmäßigkeit und Konventionen der alltäglichen Wahrnehmung freigesetzte Subjektivität ihrer eigenen Dezentrierung abgewinnt, Erfahrungen, die in den Werken der avantgardistischen Kunst zur Darstellung, in den Diskursen der Kunstkritik zur Sprache und in den innovativ bereicherten Wertregistern der Selbstverwirklichung auch zu einer gewissen illuminierenden Wirkung gelangen, wenigstens zu lehrreichen Kontrasteffekten. Das ist ein Zitat aus der fünften Vorlesung, in der er sich vor allem mit Adorno und Horkheimer und der Dialektik der Aufklärung auseinandersetzt. Also an der Stelle, ganz am Anfang, wo er von der theoretischen Eigendynamik spricht, die die Wissenschaften, auch die Selbstreflexion der Wissenschaften über die Erzeugung technisch verwertbaren Wissens immer wieder hinaustreibt. Da ist er sozusagen genau Punkt für Punkt, da passt das hundertprozentig genau zusammen, ist er zu konfrontieren mit dem, was Lyotard sagt über den Übergang von einer philosophischen Legitimation der Wissenschaften zur Selbstlegitimation der Wissenschaften. Da steht zunächst, da haben wir eine von beiden anerkannte Realität, die auf zwei verschiedene Weisen interpretiert wird, die vorläufig mal einfach nur so gegeneinander stehen. Bei Habermas ist die Moderne also im Grund eine Epoche, die mit der Aufklärung und ihren Emanzipationsbestrebungen einsetzt. Vernünftiger Gehalt der kulturellen Moderne, der in den bürgerlichen Idealen festgehalten worden ist. Philosophie ist modern, wenn und soweit sie diese Modernität in allen Lebensbereichen zu erkennen und zu artikulieren imstande ist, auch unter Bedingungen, in denen die entscheidenden emanzipatorischen Gehalte entstellt, instrumentalisiert und oft in ihr Gegenteil verkehrt worden sind. An dem Punkt teilt er ohne Zweifel sehr viel von den Diagnosen, die Lyotard dem postmodernen Wissen stellt, insbesondere was diesen Zusammenhang, diesen sich verändernden Zusammenhang von Technik, Wissenschaft und Gesellschaft in seiner eigentümlichen Dynamik seit dem 19. Jahrhundert betrifft. Und da muss man auch sagen, dass Habermas in vielen Publikationen seit den 60er und 70er Jahren sehr viel deutlicher und präziser ist als Lyotard. Und da tritt auch ein zweiter Sinn von Kritik deutlich hervor. Ich habe vorher gesagt, Kritik in dem Sinne dieser grenzensetzenden Unterscheidung. Das ist für ihn was Wichtiges, wenn er einen Zusammenhang herstellt zwischen Emanzipation und Ausdifferenzierung von Lebens- und Diskursbereichen. Aber jetzt tritt ein zweiter Sinn von Kritik deutlich hervor. Philosophie kann nur als kritische modern sein, nämlich sofern sie regressive Tendenzen, systematische Verdrängungen und rationalistische Verkehrungen jener Ideale sichtbar macht. In diesem Sinn spricht Habermas auch, das ist der Titel der 12. Vorlesung, von dem normativen Gehalt der Moderne. Also am Anfang dieser Vorlesung übrigens, Fußnote, findet er sehr scharfe Worte gegen das, was er radikalisierte Vernunftkritik bei Adorno, Nietzsche oder Derrida nennt, gerade weil sie sich dieser Ausdifferenzierung von Lebenssphären und Diskursformen nicht fügen, die für ihn untrennbar mit dem Gedanken der Emanzipation verbunden ist. Also sozusagen sich auf die Ortlosigkeit ihres Diskurses, eine Ortlosigkeit ihres Diskurses riskieren. Die kritische Frage an dem Punkt, die kritische Frage, die man da an ihn richten muss, an ihn selbst richten muss, ist aber, wo geht diese Ausdifferenzierung von Wert- und Diskurssphären über in den Zustand der agonistisch voneinander getrennten Sprachspiele Lyotards? Wie unterscheidet man das? Das ist sehr, sehr wichtig. Was gibt einem das Recht zu sagen, man kann nicht zwischen Wissenschaft, Praxis und Ästhetik oder so, man kann da nicht noch weiter differenzieren. Vielleicht haben sich diese Sachen innerlich zerlegt und in verschiedene Diskurse, die ihre eigene Legitimation betreiben müssen, diversifiziert. Auf diese Frage komme ich dann gleich noch einmal zurück. Zuerst noch einmal, für ihn, Habermas, ist die Moderne eine Epoche. Nicht im Sinn eines Generationenmodells der Geschichte, sondern in dem Sinn von Entwicklung, wie Hegel das gedacht hat, als Abfolge von Stufen, die über das Aufkommen und die Transformation von inneren Widersprüchen auseinander hervorgehen. Dass die Moderne als Epoche gedacht wird, bedeutet aber auch, was modern ist, kann von einem partikularen, aktuellen Phänomen nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Typisch dafür: die Ideale der bürgerlichen Moderne haben für Habermas auch kontrafaktisch Sinn und Verbindlichkeit. Ihre Verbindlichkeit wird nicht schon dadurch in Frage gestellt, dass eine aktuelle Realität sie falsifiziert. Deshalb kann, und vielleicht sollte man sogar sagen, muss ja auch die Postmoderne in einem gewissen Sinn ernster nehmen, als so etwas Ähnliches wie eine Bedrohung ernster nehmen, als sie sich selbst ernst nimmt. Denn wer die Moderne als Epoche und zugleich auch als Ideal sieht, für den ist es ja in der Tat, also eine Epoche, die sozusagen als Ideal existiert, jetzt als Ideal existiert, für den ist es ja in der Tat vorstellbar, dass andere sich durch bloßes Herumphilosophieren auf der ideologischen Ebene sozusagen aus dieser Epoche davonstehlen und sie womöglich dann auch in ihrer Substanz schädigen. Ein Ideal muss, wenn es Geltung haben soll, geglaubt werden, und man könnte es daher auch gedanklich korrumpieren, die Wirklichkeit nicht. Diese Philosophie legitimiert also ihre eigene Modernität dadurch, dass sie sich in einer Epoche situiert, die schon im frühen 18. Jahrhundert zu sich selbst gesagt hat, wir leben im philosophischen Jahrhundert. Davon muss man aber die Frage unterscheiden, wie diese Philosophie ihre Aktualität versteht. Oder etwas schärfer, ob sie sich überhaupt vor einer Aktualität verantwortlich sieht. Das ist ja unter anderem Gesichtspunkt einfach die Frage, ob sie überhaupt irgendwie auf die Entwicklung der Modernitätsvorstellung vom 19. Jahrhundert an reagiert, wenn sie sich ihr schon nicht eingliedert. Und das ist der Punkt, wo man die kritische Frage von vorhin noch einmal aufnehmen muss. Wo geht die Ausdifferenzierung von systematisch verschiedenen Lebens- und Diskurssphären über in diese ungeordnete Gesamtheit der agonistisch voneinander getrennten, unübersichtlichen Sprachspiele Lyotards? Wo kann man da eine Grenze ziehen? An diesem Punkt kann, glaube ich, verständlich werden, warum die Philosophie von Habermas konsequenterweise in eine Theorie der Kommunikation mündet. Warum er in Kommunikation als solche so viel mehr an Vertrauen setzt und auch setzen muss als Lyotard. Wenn man die reale Disparatheit und das Auseinanderdriften der Diskurse in der aktuellen Situation des Wissens anerkennt und andererseits aber nicht auf eine transzendentale oder idealistische Instanz der Konvergenz setzt, dann bleibt eigentlich als eine positive, promoderne Perspektive nur mehr übrig, dass in der Kommunikation zwischen diesen Diskursen eine wechselseitig verstandene und akzeptierte Positionierung immer wieder neu gesucht werden muss. Da liegt der Aktualitätsbezug dieser Philosophie. Ein Gespräch initiieren zwischen den vielleicht Verständnislosen. Also wo man nur darauf hoffen muss, und das ist ja ein Kern seiner Theorie der Kommunikation, dass die einsehen können, dass für ihre eigene Selbstverständigung das Vertrauen auf gewisse Grundprinzipien möglicher Kommunikation wesentlich ist, dass man da daran anknüpfen kann. Das ist jetzt die andere Seite, nicht eine weitere Bestimmung von Kritik. Vorhin habe ich Ihnen eine zweite Bestimmung. Jetzt sage ich Ihnen, habe ich was gesagt zu einer anderen Seite von Kritik, zu dem, was zur Kritik dazugehört, diese Idee eines Vertrauens auf Kommunikation. Philosophie kann nicht mehr beanspruchen, aus sich heraus ihre Zeit in Gedanken zu fassen, wie sich das Hegel irgendwann noch einmal hat vorstellen können oder wollen, aber sie hat trotzdem noch immer die Verantwortung, jetzt eine Kommunikation in Gang zu bringen oder zu halten, in der sich diese Zeit mit sich selbst verständigen könnte. Das ist sozusagen die Aufgabe von Philosophie jetzt, ist, was den Aktualitätsbezug dieser Vorstellung von Modernität ausmacht. Es ist eine Vorstellung von Philosophie, in der Modernität und Aktualität systematisch und nicht so sehr am Faden einer historischen Entwicklung zusammenhängen, so wie ich das ja in den mittleren Teilen meiner Vorlesung versucht habe zu zeigen, so einen historischen Faden. Hier hängt es systematisch zusammen. Das Jetzt definiert Aufgabe und konkrete Möglichkeit, eine Erinnerung der epochendefinierenden Ideale. Also es geht auch um ein Erinnern, aber nicht in dem Sinn, in dem produktiv-kreativen Sinn von Benjamins Aufblitzen einer urgeschichtlichen Dimension im Jetzt, sondern einem Erinnern in Anhänglichkeit an eine wie immer durchbrochene Tradition innerhalb der Epoche. Es ist ein möglicher Punkt der Kritik an Habermas, dass da die Reflexion fehlt auf ein mögliches kreatives Potenzial von Philosophie als solcher. Man könnte das auch als den Verdacht formulieren, dass mit der Emanzipationsbewegung der Aufklärung zwar das Denken seine Freiheit gefunden hat, aber Philosophie in ihrer nachfolgenden Geschichte sich immer mehr auf das Denken der Freiheit konzentriert hat, es darauf, selbst diese Freiheit des Denkens in jedem Augenblick ganz wahrzunehmen. Das ist etwas, was ich nicht weiter verfolge. Ich habe mir in dieser Vorlesung nicht die Aufgabe gestellt, zu entscheiden, ob die gegenwärtige Philosophie auch die moderne Philosophie ist oder ein bisschen genauer gesagt, was in der Philosophie unserer Zeit oder welche Philosophie in unserer Zeit modern ist. Ich wollte Ihnen einige historische und systematische Zusammenhänge skizzieren, auf die man achten sollte, wenn man das Wort in Bezug auf Philosophie verwendet. An dem einen oder anderen Punkt aber hat sich doch auch der etwas weitergehende Gedanke nahegelegt, dass ein Denken nicht in letzter Konsequenz beanspruchen kann, überhaupt Philosophie zu sein, wenn es sich nicht dieser Frage der Modernität stellt. Dieses Kriterium erfüllt die Philosophie von Habermas, jedenfalls von Anfang an über viele Jahrzehnte hinweg. Im Kontrast dazu spricht es gegen den philosophischen Status von Diskussionen und akademisch verankerten Projekten, wenn sie diesen Anspruch heruntersetzen, auf den Gegensatz zwischen dem heutigen Neuen und gestern. Wenn den akademischen Philosophinnen von einer schrecklichen Allianz zwischen Unibetrieb und profitorientierten Großverlagen zum Beispiel ein Publikationsformat aufgezwungen wird, das konzentriert ist auf kurze Aufsätze, auf die Einforderung von einfachst nachzuvollziehenden Thesen und argumentativer Stützung dieser einfach nachvollziehbaren Thesen, neuerdings auch immer häufiger die Forderung, jedem Abschnitt eines Aufsatzes, eines sowieso schon kurzen Aufsatzes, ein Abstract voranzustellen, das den Text vor allem in einer jener enorm wichtigen philosophischen Diskussionen positioniert, die vor zwei Wochen in derselben Zeitschrift begonnen haben. Also wenn so ein Format erzwungen wird, dann kann das eigentlich nur den Effekt einer künstlichen Alterung des Gedachten haben, den Loos in analoger Weise, Adolf Loos in analoger Weise bei der industriellen Ornamentation der Gebrauchsgegenstände festgestellt hat. Und was ungefähr dem entspricht, was auf der Eingangsseite des Neuigkeitenportals des Österreichischen Rundfunks so lautet, ich zitiere, Nachrichten in einfacher Sprache einschalten, einfach groß geschrieben. Ich lese Ihnen aus diesem Anlass noch einmal, ich glaube zum dritten Mal, diese Stelle vor aus Georg Simmels Essay über die Mode. Es beginnt Simmel. Unsere innere Rhythmik fordert immer kürzere Perioden im Wechsel von Eindrücken oder anders ausgedrückt, der Akzent der Reize rückt in steigendem Maß von ihrem substanziellen Zentrum auf ihren Anfang und ihr Ende. Dies beginnt mit den geringfügigsten Symptomen, etwa dem immer ausgedehnteren Ersatz der Zigarre durch die Zigarette. Es offenbart sich an der Reisesucht, die das Leben des Jahres möglichst in mehreren kurzen Perioden mit den starken Akzentuierungen des Abschieds und der Ankunft schwingen lässt. Das spezifisch ungeduldige Tempo des modernen Lebens besagt nicht nur die Sehnsucht nach raschem Wechsel der qualitativen Inhalte des Lebens, sondern die Stärke des formalen Reizes, der Grenze des Anfangs und Endes, Kommens und Gehens. Im kompendiösesten Sinn solcher Form hat die Mode durch ihr Spiel zwischen der Tendenz auf allgemeine Verbreitung und der Vernichtung ihres Sinns, die diese Verbreitung gerade herbeiführt, den eigentümlichen Reiz der Grenze, den Reiz gleichzeitigen Anfanges und Endes, den Reiz der Neuheit und gleichzeitig den der Vergänglichkeit. Ende des Zitats, das ich, glaube ich, zum dritten Mal gebracht habe. Und jetzt lese ich Ihnen, glaube ich, zum ersten Mal eine zweite Stelle aus demselben Aufsatz von Georg Simmel vor. Beginn des Zitats. Darum ist die Herrschaft der Mode am unerträglichsten auf den Gebieten, auf denen nur sachliche Entscheidungen gelten sollten. Ende des Zitats. Ich habe ursprünglich angekündigt, am Ende des Semesters auch etwas zu Wittgenstein zu sagen. Das legt sich deswegen nahe, weil von seiner Entwicklung als Philosoph im Allgemeinen ein Bild gezeichnet wird, das ihn in einer frühen Phase als geradezu vorbildlichen Exponenten jenes Modernitätsanspruches sehen lässt, den wir in den Publikationen Rudolf Carnaps kennengelernt haben. Ich habe das ja in früheren Vorlesungen beschrieben, wie das Vorbild Wittgensteins da wirkt. Also ein Bild von seiner Entwicklung, das ihn aber in seiner späteren Philosophie ab Mitte der 30er Jahre immer mehr als einen konservativen oder geradezu romantisch konservativen Denker zeichnet. Das ist etwas, was ihn interessant macht. Wie ginge so eine Entwicklung vor sich? Kann so eine Entwicklung eine innere Logik gehabt haben? Ich habe für diesen Exkurs jetzt nur mehr lächerlich wenig Zeit, aber ich möchte doch nicht darauf verzichten, ein paar Merkpunkte zu setzen, die das ein wenig zurechtzurücken helfen können, die insbesondere die Annahme problematisieren, man könnte Wittgensteins Philosophie hinsichtlich ihrer Modernität in so ein Schema einordnen, modern, konservativ, das jeder versteht. Jean-François Lyotard bezieht sich, wie wir gesehen haben, affirmativ immer wieder auf Wittgensteins Konzept der Sprachspiele aus den philosophischen Untersuchungen. Es gibt aber durchaus auch eine nicht ausdrücklich gemachte Resonanz mit dem frühen Tractatus Logico Philosophicus. Denn in gewisser Weise wird dort der Gedanke der Emanzipation der Wissenschaft aus den legitimierenden Diskursen noch beträchtlich verschärft. So eine Legitimation ist nicht nur problematisch, sondern entfällt auch in der Form der Selbstlegitimation grundsätzlich. Die Naturwissenschaft ist einfach die Gesamtheit der sinnvollen Sätze. Basta. Da liegt ein Unterschied. Natürlich auch schon gegenüber Carnap und ganz allgemein den Vorstellungen von der Bedeutung logischer Analyse für die Konstitution der Wissenschaften. Der springende Punkt allerdings ist, dass für den frühen Wittgenstein auch Logik kein vorgegebener Standard der Klarheit ist. Ein Grund wahrscheinlich, dass er sich auch so vehement dagegen gewehrt hat, dem Buch so einen Titel zu geben wie Grundlagen der Logik oder sowas ähnliches. Man kann das so interpretieren oder man kann ihn so interpretieren oder vielleicht muss ich auch sagen ein bisschen überinterpretieren, dass das Kriterium der Klarheit des Gedankens einzig und allein die vollständige Einsicht in seine Wahrheitsbedingungen ist, ganz egal, auf welche Weise diese Einsicht gewonnen wird. Auf Lyotard bezogen würde das die Einebnung des Unterschiedes von Connaissance und Science bedeuten. Connaissance, Erkenntnis, ist die Gesamtheit der Aussagen oder die Gesamtheit dessen, was in eine Aussage transformierbar ist, die dem Wahr-Falsch-Kriterium genügt. Und Science stellt zusätzliche Anforderungen. Aber wenn es bei Wittgenstein so ist, dass er sagt, wie ich meine, tatsächlich meine, das Kriterium der Klarheit des Gedankens einzig und allein die Einsicht in seine Wahrheitsbedingungen ist, ganz egal, wie diese Einsicht zustande kommt, dann gibt es diesen Unterschied zur Wissenschaft nicht mehr. Die Emanzipation der wissenschaftlichen Sprache von der Philosophie ist auch eine Emanzipation von allem, was der an Stelle einnehmen könnte. Man könnte daraus, wenn wir jetzt, also das nicht Lyotard sind, aber seinen Standpunkt einnehmen, folgern wollen, dass für Wittgenstein auch schon in seiner frühen Philosophie kein Kriterium für die Rechtfertigung des wissenschaftlichen Diskurses existiert, das man in irgendeiner Allgemeinheit formulieren könnte. Stimmt ja auch. Dass er also schon da etwas von der Postmoderne antizipiert hat. Aber das ist nicht möglich. Das kann man nicht folgen. Warum nicht? Weil der frühe Wittgenstein gar keine sinnvollen Sätze außerhalb der Naturwissenschaft zulässt. Der Bereich der Doxa ist für ihn etwas, was nicht nur außerhalb des wissenschaftlichen Zugriffs, sondern überhaupt außerhalb der kognitiven Relevanz, also außerhalb des Bereiches des Erkennens liegt. Was natürlich nicht heißt, dass er nicht auch da schon erkannt hätte, dass es unendlich viele Weisen eines nützlichen Gebrauchs der Sprache gibt, die nur halt nicht das Bestehen eines Sachverhalts behaupten, sondern eine Mitteilung machen, einen Befehl erteilen oder sowas. Das ist auch im Traktatus überhaupt nicht ausgeschlossen. Die Sprache, wie wir sie kennen, ist nach unendlich vielen Zwecken, deren Differenzierung wir gar nicht so leicht nachvollziehen können, gebildet, hat sich nach unendlich vielen verschiedenen Zwecken gebildet. Also, da haben Sie in dieser Sicht auf die frühe Philosophie Wittgensteins schon zwei Aspekte an dem Begriff der Klarheit. Die Verschärfung des Sinnkriteriums bis dorthin, dass eben nur mehr die Wahrheitsbedingungen des einzelnen Satzes entscheidend sind für seinen Sinn. Und dann, und damit zusammenhängend, die kritische Trennung der wissenschaftlichen Sätze von jedem anderen Gebrauch der Sprache. Dazu tritt aber noch sehr wesentlich ein dritter Aspekt. Und das ist ein ästhetischer, stilistischer Aspekt. Die stilistische Dimension des Klaren in der Gestaltung des Traktatus ist absolut unübersehbar. Ostentativ, lakonisch geschrieben, die Suggestion eines durch die Nummerierung der Sätze besonders leicht nachvollziehbaren Aufbaus, sozusagen nach außen gewendeten Aufbauprinzips, also an dem Punkt viel eher mit Otto Wagner als mit Adolf Loos verwandt. Ein wichtiges Element in diesem Zusammenhang der ostentativen Modernität auf der stilistischen Ebene ist die häufige Verwendung des Adjektivs klar. Und zwar sowohl in der Benennung eines theoretischen Zieles, wie zum Beispiel im Vorwort, wenn er sagt, Beginn des Zitats, man könnte den ganzen Sinn des Buches etwa in die Worte fassen, was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen. Und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Ende des Zitats. Das steht im Vorwort. Also da wird das sozusagen als Ziel, zur Bezeichnung des Zieles, das er hat, oder ja, der ganze Sinn des Buches, ne, verwendet. Aber vor allem, und das wird kaum, ich habe nicht gesehen, dass das irgendwer mal registriert hätte, kommt das Wort vor an unzähligen Stellen von der Art, es ist klar, dass, oder dies wird sofort klar, wenn, oder es ist doch klar. An mehr oder weniger allen diesen Stellen könnte man einfach die jeweilige Behauptung hinschreiben. Oder man könnte sagen, ich behaupte das. Aber ihm kommt es ganz eindeutig, wenn ich das so sagen darf, ganz darauf an, uns zu demonstrieren, dass er dieses Klarwerden der Gedanken, dass das Ziel des Buches ist, in allen möglichen einzelnen Bemerkern auch immer wieder einlöst. Er reibt uns das sozusagen unter die Nase. Es sind wirklich sehr viele solche Stellen. Dieses Adjektiv klar kommt genauso oft vor im Traktatus wie das Wort Sprache. Oder denken Sie in diesem Zusammenhang auch an die demonstrative Geste im Vorwort, wo er sagt, wie weit meine Bestrebungen mit denen anderer Philosophen zusammenfallen, will ich nicht beurteilen. Ja, was ich hier geschrieben habe, macht im Einzelnen überhaupt nicht den Anspruch auf Neuheit. Und darum gebe ich auch keine Quellen an, weil es mir gleichgültig ist, ob das, was ich gedacht habe, vor mir schon ein anderer gedacht hat. Also, meine Modernität braucht keinen geschichtlichen Kontext. Sie ist, wenn überhaupt, als der rein theoretische Moment definiert, an dem eben von mir alle Probleme gelöst worden sind. Ich bin also der Meinung, sagt er, Zitat, ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Ende des Zitats. So hat auch Carnap, also ohne eine eigentlich geschichtliche Dimension, die Überwindung der Metaphysik im logischen Empirismus als endgültige Befriedigung eines theoretischen Bedürfnisses aufgefasst, das viele Autoren in der Geschichte auch schon artikuliert hatten, aber nicht erreicht haben und wo auch keine geschichtliche Abhängigkeit von ihren Ansätzen besteht. Diese Wittgensteinsche Demonstration von Modernität hat Wirkung gezeigt. Das hat man ihm geglaubt und nehmen ihm die meisten auch heute noch ab. Man sieht es zum Beispiel bei Wittgensteins Freund und späterem Herausgeber von Richt, der über das Haus in der Kundmanngasse, das Wittgenstein als architektonische Leistung zugeschrieben wird, Folgendes geschrieben hat. Ich beginne ein Zitat. Der Bau zeichnet sich durch das Fehlen jedweden Schmuckes und durch die Strenge seiner Proportionen aus. Seine Schönheit ist von der gleichen einfachen und statischen Art, wie es die Sätze im Traktatus sind. Ende des Zitats. Schönheit von der gleichen einfachen und statischen Art, wie es die Sätze im Traktatus sind. Also da hört man etwas mit, so halb angedeutet, in dem Wort statisch, was ich nicht glaube, also was ich auch nicht für angemessen halte. Der Traktatus ist keine stehende Konstruktion. Der Traktatus ist überhaupt kein Bau oder Gebäude. Wenn ich das sage, meine ich nicht, dass Texte prinzipiell keine Häuser sein können. Das ist eine offene Frage und im Gegenteil bin ich eher der Ansicht, dass man literarische und insbesondere auch philosophische Texte sehr wohl und vielleicht auch nicht metaphorisch als Gebäude betrachten kann. Was ich meine, ist ein bisschen genauer, dass der Traktatus in eben diesem Sinn, in dem ein philosophisches Werk ein Gebäude sein kann, keines ist. Der Traktatus ist keine Konstruktion, die irgendeiner Sache Halt gäbe. Man soll ja auch gedanklich gar nicht darin wohnen können. Man muss, so die letzten Sätze Wittgensteins, wenn man ihn versteht, die Sätze des Buches, wenn man ihn, Wittgenstein, versteht, die Sätze des Buches als unsinnig erkannt haben, die Leiter, das Gerüst, wegwerfen. Wenn man nach der Fertigstellung eines Hauses das Gerüst entfernt, dann bleibt das Haus stehen. Im Fall des Traktatus bleibt nichts über, außer Klarheit. Der frühe Wittgenstein passt also zwar vielleicht nicht in jeder, aber doch in vieler und in mancher wesentlichen Hinsicht sehr gut in diese Auffassung von Modernität, die im Wiener Kreis geherrscht hat. Er ist sozusagen nicht nur sachlich und philosophisch eine wesentliche Anregung für diese Wissenschaftler und Philosophen gewesen. Er passt in dieser Hinsicht auch zusammen mit ihrer Vorstellung von am Höhepunkt der Zeit sozusagen zu denken. Wie kommt's, dass er in seiner späteren Philosophie oder mit seiner späteren Philosophie als konservativer Philosoph beschrieben werden kann? Es gibt viele Möglichkeiten, seine Entwicklung von den späten 20er Jahren an, die Entwicklung seiner Philosophie, von den späten 20er Jahren an zu rekonstruieren. Und ganz bestimmt muss man, wenn man so eine Rekonstruktion entwickeln möchte, viele Perspektiven berücksichtigen. Ich nehme jetzt überhaupt nichts von den wichtigen, von den philosophisch wichtigen Aspekten auf. Also ich sage überhaupt nichts zu auch nur einem der Aspekte, die da entscheidend sind, sondern ich stelle jetzt mal nur ein paar wenige Bezüge zu Themen her, die wir schon hatten. Auch klarerweise um den Preis arger Äußerlichkeit und Oberflächlichkeit. Der erste Punkt, den wir, der einfachste Anhaltspunkt, ist natürlich das Motto der philosophischen Untersuchungen. Das lautet so: Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist. Das ist ein Zitat von Johann Nestroy. Fortschrittsskeptizismus als Motto hingeschrieben. Da liegt aber in Wirklichkeit noch kein entscheidender Unterschied zum Traktatus. Auch dort ist ja Fortschritt in der Philosophie, in der Logik und so weiter völlig ausgeschlossen. Die Stellen, auf die man sich vor allem bezieht, wenn man von Wittgensteins späterer Philosophie als einer konservativen Philosophie spricht, sind zum Beispiel die Nummer 124 in den philosophischen Untersuchungen, ich beginne das Zitat, die Philosophie darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten. Sie kann ihn am Ende also nur beschreiben, denn sie kann ihn auch nicht begründen. Sie lässt alles, wie es ist. Dann fügt er noch was hinzu, was ganz interessant ist. Sie lässt auch die Mathematik, wie sie ist, und keine mathematische Entdeckung kann sie weiterbringen. Ein führendes Problem der mathematischen Logik ist für uns einfach ein Problem der Mathematik, wie jedes andere. Und das Wichtige sind die ersten Sätze. Ne? Darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten, kann ihn nur beschreiben, kann ihn ja auch nicht begründen, lässt alles, wie es ist. Oder die Nummer 126. Beginne. Die Philosophie stellt eben alles bloß hin und erklärt und folgert nichts. Da alles offen daliegt, ist auch nichts zu erklären. Denn was etwa verborgen ist, interessiert uns nicht. Nur nicht in die Tiefe, ne? Also das Gefühl wird hier gesagt. Es ist ein großer und eigentlich durch nichts gerechtfertigter Irrtum zu glauben, damit wäre gesagt, dass seine Philosophie den Charakter bedingungsloser Bestätigung hat. Bestätigung, wovon wäre das? Des tatsächlichen Gebrauchs der Sprache. Das würde man natürlich, wenn man die Frage gestellt kriegt, dann also, darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten. Aber was ist der tatsächliche Gebrauch der Sprache? Der ganz entscheidende Punkt, wenn man Wittgenstein hier verstehen will, ist seine Einsicht, dass im gewöhnlichen, tatsächlichen Gebrauch der Sprache wir uns immer wieder darüber täuschen, was dieser Gebrauch eigentlich ist. Also im ganz gewöhnlichen Gebrauch der Sprache erliegen wir immer wieder einer Täuschung darüber, was dieser Gebrauch eigentlich ist. Wir gebrauchen die Sprache ganz gewöhnlich, wenn wir uns fragen, was da los ist, was wir da machen mit der Sprache, dann täuschen wir uns immer wieder. Es gibt Stellen, wo er das so ausdrückt, dass die Sprache uns etwas vortäuscht oder so. Er ist sehr vorsichtig mit einer allgemeinen Charakteristik dieser Täuschungen. Manchmal sagt er ein bisschen was Allgemeines, aber das Entscheidende ist, dass er Gruppen von Beispielen studiert. Dafür diese Art von Täuschung, dafür, wie es im ganz gewöhnlichen, tatsächlichen Gebrauch der Sprache ist, dass wir uns täuschen. Und manche dieser Beispiele kann man als typisch nehmen und daran erkennen, was er meint. Also, wenn es wirklich, das ist etwas, was man verstehen muss, wenn man die philosophischen Untersuchungen verstehen will. Und ich nehme an, Sie haben auch jetzt verstanden, was ich gesagt habe. Aber wenn Sie das Gewicht der Sache wirklich mitkriegen wollen, dann müssen Sie den Text natürlich lesen. Dann müssen Sie diese Beispiele alle lesen, nachvollziehen. Ich kann Ihnen jetzt nur eins davon präsentieren. Ein Fall, wo man erkennen kann, was er meint, sind seine Überlegungen zu dem Wort lesen. Das Wort lesen ist ein ganz gewöhnliches Wort, das wir dauernd und in verschiedenen Situationen gebrauchen und von dem man nicht a priori sagen kann, dass uns die Art und Weise, wie wir es gebrauchen, irgendwelche Probleme bereitet. Wahrscheinlich würden die meisten von uns zustimmen, wenn jemand sowas sagt, naja, Sie wissen ja, was Lesen ist. Ne? Lesen, das ist so eine Sache, die manche können es, manche können es nicht. Ist sehr verschieden vom Autofahren, ist auch vom Fußballspielen verschieden. Naja, Sie wissen ja, was das ist. So, das ist so ein Vorgang, wo man da geistig einer Buchstabenreihe nachfolgt oder so. Aber da, sagt Wittgenstein, mit dieser letzten Bemerkung, Sie wissen ja, das ist so ein Vorgang, wo man da im Geist einer Buchstabenreihe folgt. Ja, das ist wichtig, würde der andere sagen, der hat das vorher gesagt, aber wichtig, weil es muss ja nicht laut sein. Ne? Aber da, sagt Wittgenstein, mit dieser Bemerkung beginnen wir uns schon in einer Täuschung zu verfangen. Denn in Wirklichkeit sind die Situationen, in denen wir das Wort völlig problemlos gebrauchen, so verschieden, dass dieser Gedanke mit dem geistigen Nachfolgen oft überhaupt nicht anwendbar ist. Also Sie müssten die Stelle lesen, aber das können Sie mir schon glauben. Da hat er gute Argumente dafür, für diesen Punkt. Also das ist gar nicht immer anwendbar. Und diese Täuschung, das ist eine Täuschung, nicht? Wenn der sagt, wir täuschen uns über die, wenn man sagt, das ist etwas, das geht so und so, es geht aber gar nicht immer so und so. Und diese Täuschung verstärkt sich, wenn wir versuchen, den einzelnen Wörtern, die in dieser Aussage jetzt vorkommen, in dieser zusätzlichen Aussage vorkommen, einen tieferen Sinn zu geben, diesen Wörtern einen tieferen, allgemeineren Sinn zu geben, zum Beispiel dem Wort geistig. Indem wir das Wort geistig so erklären, dass das eine Empfindung des Auffassens ist. Das in uns, wir fassen irgendwie das auf und wir merken ja, ob wir es aufgefasst haben oder nicht, weil wir sehen auch, wie es ist, wenn wir etwas nicht lesen können, wenn es in einer uns fremden Schrift geschrieben ist und so weiter, dass das eine Empfindung des Auffassens ist. Wir vertiefen jetzt, wir präzisieren den Sinn von Ausdrücken, die wir in dieser Erklärung, die schon der Anfang der Täuschung ist, verwendet haben. Und da kommt die Philosophie ins Spiel, ne? Als eine Instanz, die solche Täuschungen quasi kanonisiert. Ihre Existenzberechtigung, die Philosophie, das ist seine Diagnose, die Philosophie zieht ihre Existenzberechtigung daraus, dass sie Täuschungen verfestigt. Und zwar Täuschungen verfestigt dadurch, dass sie den Sinn von Wörtern, die die tatsächliche Diversität verschleiern, immer präziser macht. Immer sagt, sie macht ihn immer präziser. In diesem Sinn, in dem Sinn der Aufhebung dieser systematischen Täuschungen, geht es ihm um den tatsächlichen Gebrauch der Sprache. Also ist es eben nicht eine Bestätigung, weil es nicht die Bestätigung der Täuschungen ist, sondern es ist die Bestätigung des tatsächlichen Gebrauchs der Sprache, der vielfältiger ist, als uns die Bilder das wahrhaben lassen wollen, mit denen solche zusätzliche Erklärungen gegeben werden sollen. In diesem Sinn können Sie, und ich möchte sagen, muss man, wenn man die philosophischen Untersuchungen verstehen möchte, den zweiten Teil, den Schlussteil der Bemerkung Nummer 108 der philosophischen Untersuchungen verstehen. Das Vorurteil der Kristallreinheit kann nur so beseitigt werden, dass wir unsere ganze Betrachtung drehen. Man könnte sagen, die Betrachtung muss gedreht werden, aber um unser eigentliches Bedürfnis als Angelpunkt. Ende des Zitats. Wittgensteins Beharren auf dem Beschreiben, seine Verweigerung des Erklärens oder Verbesserns, ist alles andere als konservativ. Sie ist im Gegenteil in einem gewissen Sinn revolutionär, also in dem ursprünglichen Sinn, in einer der ursprünglichen Bedeutungen des Wortes, in diesem Sinn des Drehens, der Betrachtungsweise. Und das sagt er eben an dieser Stelle auch ganz genau. Und das stellt auch, die Stelle stellt ja auch den Zusammenhang mit dem Traktatus her. Das Ideal der Klarheit war dort genau so etwas, was uns unter oder hinter der Oberfläche die Oberfläche des gewöhnlichen Sprechens verwiesen hat, um dort eine vollkommene Ordnung und Klarheit zu suchen. Es ist vielleicht nur eine Nebensache, mir aber wichtig. Wenn wir vor diesem Hintergrund nach der möglichen Modernität der philosophischen Untersuchungen fragen, also eben nicht nur sie verteidigen wollen, das Buch verteidigen wollen gegen den Vorwurf der Konservativität oder des romantisch-konservativen, ein Vorwurf, der sehr viel Motive hat, wenn wir dagegen verteidigen wollen, dass wir dann auch auf die Seite des Stils schauen sollten. Im Stil ist es einfach so, dass es da jetzt überhaupt keine Verzierungen mehr gibt. Die Art von Verzierungen, wie sie die Nummerierung im Traktatus darstellt, sowas gibt es da nicht. In diesem Buch ist aller äußerlicher Krimskrams weggeräumt. Da liest man nur das, was er sich gedacht hat und was man lesen soll. Also da kommt schon auch ein bisschen eine Verwandtschaft, oder da kommt doch eine wichtige Verwandtschaft mit Out of Loss heraus. Da liegt ein gewisser Funktionalismus, auf die Zwecke schauen, auf den Sinn schauen, mit denen die Sprache verwendet wird. Und das kann einhergehen mit einem Traditionalismus, genauso wie bei Loss. Wie es geworden ist, wie es in der Sprache geworden ist, ist etwas, was man nicht in Frage stellen kann. Ich mache jetzt noch einen kurzen Rückgriff auf Bemerkungen aus einer früheren Vorlesung zu der Nummer 6.53 des Traktatus. Sie erinnern sich vielleicht, ich lese trotzdem nochmal. Der Text dort lautet: Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nichts zu sagen, als was sich sagen lässt. Also Sätze der Naturwissenschaft, also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend. Er hätte nicht das Gefühl, dass wir in Philosophie lehrten, aber sie wäre die einzige streng richtige. Ende des Zitats. Der andere, der enttäuscht ist von unserer philosophischen Methode, und wo ich gesagt habe, bei genauem Hinsehen, also Sie können sich das ja noch einmal anhören oder Aufzeichnungen wiederfinden, wo ich gesagt habe, genauen Hinsehen handelt es sich an dieser Stelle in Wirklichkeit nur um eine philosophierende Person, um einen Philosophen oder eine Philosophin. Denn wir, die wir uns an diese Methode halten, können uns überhaupt nur durch die metaphysische Sehnsucht jenes anderen definieren. Weil wir, wenn wir nur simpel für uns selbst wären, würden wir nur Sätze der Naturwissenschaft aussprechen. Es ist also ein Philosoph, der auf der einen Seite etwas Metaphysisches sagen möchte und sich auf der anderen Seite genau in diesem Wollen permanent zurechtweist. Besser könnte man vielleicht sagen, es handelt sich um eine Persönlichkeitsspaltung der Philosophie. Und es ist in einem gewissen Sinn eine Konsequenz dieser Spaltung, dass das Buch in den letzten Sätzen in Frage stellt, ob wir es überhaupt gelesen haben sollen, ob das Gesagte als gesagt gelten soll. Man fühlt sich dann zwischen dem Vorwort und den Schlusssätzen so eingezwickt oder eingezwängt, dass da kein Platz gewesen wäre dafür, dass etwas gesagt ist, eingezwängt sozusagen in einer philosophischen Variante von Grube und Pendel von Edgar Allan Poe. In den philosophischen Untersuchungen ist genau das, dieses Syndrom, aufgelöst. Da haben der eine und der andere jeder eine Stimme. Sie machen sich Einwände, überlegen hin und wieder auch einmal eine gemeinsame Strategie, wie man eine Frage angehen sollte. In Wirklichkeit sprechen der andere, der eine, noch einer und wir alle miteinander. Ich lese Ihnen da mal eine Stelle vor, die ist aus einem sehr berühmten und bedeutenden Zusammenhang in dem Buch, aber ich lese nicht wegen ihrem Inhalt vor, sondern schauen Sie einfach auf die Personalpronomen an. Das ist eine Stelle aus diesem berühmten Kontext mit dem, wie man sagt, das Regelfolgen, Regelskeptizismus. Die Nummer 198. Man kann es auch verstehen, wenn man einfach so: Wie kann mich eine Regel lehren, was ich an dieser Stelle zu tun habe? Was immer ich tue, ist doch durch irgendeine Deutung mit der Regel zu vereinbaren. Nein, so sollte es nicht heißen, sondern so: Jede Deutung hängt mitsamt dem Gedeuteten in der Luft. Sie kann ihm nicht als Stütze dienen. Die Deutungen allein bestimmen die Bedeutung nicht. Also ist, was immer ich tue, mit der Regel vereinbar? Lass mich so fragen. Lass mich so fragen. Was hat der Ausdruck der Regel, sagen wir, der Wegweiser, mit meinen Handlungen zu tun? Was für eine Verbindung besteht da? Nun, etwa diese: Ich bin zu einem bestimmten Reagieren auf dieses Zeichen abgerichtet worden und so reagiere ich nun. Aber damit hast du nur einen kausalen Zusammenhang. Nur erklärt, wie es dazu kam, dass wir uns jetzt nach dem Wegweiser richten, nicht worin dieses dem Zeichen folgen eigentlich besteht. Nein, ich habe auch noch angedeutet, dass sich einer, dritte Person, nur insofern nach einem Wegweiser richtet, als es einen ständigen Gebrauch, eine Gepflogenheit gibt. Und 199 beginnt mit: Ist, was wir einer Regelfolge nennen, etwas, was nur ein Mensch einmal in einem Leben, in der ersten Person, in der zweiten Person, in der dritten Person, in der ersten Person Plural wird hier gesprochen. Diese Verklammerung ist aufgelöst. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen, wie in dieser eigentümlichen Vorstellung des Anderen, in dieser paradoxen Vorstellung des Anderen, im Traktatus sozusagen präformiert ist, was dann in den, wie man immer wieder sagt, dialogischen Situationen der philosophischen Untersuchungen zu einer Befreiung gekommen ist. Ich kann auch von diesen Beobachtungen nicht sagen, dass sie schon rechtfertigen würden, Wittgensteins späte Philosophie in einem spezifischen Sinn als modern zu bezeichnen. Aber erstens sehe ich keinen Grund, sie als konservativ, steril oder trivial zu bezeichnen. Und zweitens, und das ist jetzt wichtiger, halte ich es für sehr aussagekräftig, dass diese Philosophie sich auf einem nachvollziehbaren Weg herausentwickelt hat, aus einem Szenario von Modernität, in dem es höchst fraglich war, ob, was und zu wem Philosophie eigentlich noch sprechen kann. Und in dieser Entwicklung aber eine Stimme gefunden hat. Das ist meines Erachtens etwas, was Sie auf jeden Fall als Orientierungsmarke in Betracht ziehen sollten, wenn wir die Modernität irgendeiner Philosophie beurteilen. Wenn sie darauf verzichtet, überhaupt selbst etwas zu sagen, kann sie nicht modern sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in diesem Semester.